Willkommen beim New Creation TV Podcast von Joseph Prince. Wir glauben, dass Gott heute eine besondere Botschaft für dich hat. Viel Spaß mit der Predigt.
Halleluja! Ist es nicht wunderbar, zu leben und zu sehen, wie Gott in seiner Macht Wunder tut? Amen. Gott ist ein guter Gott. Er liebt sie und er möchte das Beste für sie. Gott möchte, dass ihre Gedanken ruhig, positiv und gelassen sind, dass ihre Gefühle ausgerichtet sind, dass ihr Herz vor Leidenschaft brennt und dass ihr Körper voll von Energie, Kraft, göttlichem Leben und Gesundheit ist. Das ist Gottes Wille für sie. Gott hat den Menschen nicht geschaffen, um ständig müde, körperlich krank und seelisch niedergeschlagen zu sein und dann alt zu werden und zu sterben. Gott hat den Menschen nicht geschaffen, um so zu leiden. Gott hat den Menschen nicht einmal geschaffen, um zu sterben. In der Bibel steht, dass all diese Dinge Feinde Gottes sind. Jesus ist also gekommen, um uns vom Sündenfall und vom Fluch zu erlösen. Deswegen wird Jesus in der Bibel der letzte Adam genannt. Denn der erste Adam brachte durch seine Sünde alle möglichen Flüche über die Menschheit. Armut, Depression, Krankheit, Tod. Aber der letzte Adam brachte die Erlösung, Unsterblichkeit, Gesundheit und Wohlergehen für unseren Körper. Bei den Wundern, die Jesus getan hat und die in der Bibel für uns aufgeschrieben sind, Jesus hat noch viel mehr Wunder getan. Im letzten Kapitel des Johannesevangeliums steht, dass Jesus viele Wunder tat. Aber wenn man das alles aufschreiben würde, was er gesagt und getan hat, schreibt der Apostel Johannes, dann könnte die Welt die Menge der Bücher nicht fassen. Und das, was in den Evangelien von Matthäus, Markus, Lukas und Johannes aufgeschrieben wurde, soll uns nutzen, damit wir daraus lernen. Deswegen wurde es für uns aufgeschrieben. Und wissen Sie, wie viele Wunder für uns aufgeschrieben wurden? In den Evangelien stehen 33 Wunder, die unser Herr Jesus getan hat. Das sind natürlich nicht annähernd alle. Er hat noch viel mehr Wunder getan. Aber diese 33 Wunder wurden für uns aufgeschrieben, damit wir daraus lernen können. Und von diesen 33 Wundern haben 28 mit unserem Körper zu tun. Inklusive Essen, wie der Vermehrung von Brot und Fisch oder dem Verwandeln von Wasser in Wein. Von 33 Wundern haben 28 mit unserem Körper zu tun. Und von diesen 28 geht es bei 24 um körperliche Heilung. Es sind Heilungswunder. Dazu gehören auch das Austreiben von Geistern und das Auferwecken von Toten. Wir sehen also, dass die Macht Gottes jedes körperliche Bedürfnis stillen kann. Jesus heilt in den Evangelien unterschiedlich schwere Krankheiten oder Leiden. Das können zum Beispiel so einfache Dinge wie eine verkrüppelte Hand oder eine Lähmung sein. Aber in einem anderen Fall gebraucht die Bibel das Wort verstümmelt. Das beschreibt auf Griechisch einen Menschen, dem ein Arm oder ein Fuß, ein Daumen oder ein Zeh fehlt. In der Bibel steht, dass Jesus heilte, indem er übernatürliche Gliedmaßen wachsen ließ, die vorher nicht da waren oder durch eine Krankheit verloren gegangen waren. Das ist also ein Wunder. Selbst bei den Toten, die er auferweckte, gab es drei unterschiedliche Arten von Toten, deren Auferweckung in der Bibel für uns aufgeschrieben wurde. Das eine war die Tochter des Jairus, die gerade erst gestorben war. Dann gab es die Witwe aus Nain, deren Sohn vermutlich am Tag oder in der Nacht zuvor gestorben war. Und dann gab es noch Lazarus, der bereits seit 4 Tagen tot war und schon stank. Wir sehen, dass die Macht Gottes durch Jesus Christus jedes körperliche Bedürfnis des Menschen erfüllen konnte.
Amen. Halleluja.
Kein Mann und keine Frau auf der Welt haben je alles aus Gottes gnädiger Hand genommen, was er uns hinstreckt und anbietet.
Amen.
Wir alle leiden, weil wir nicht nehmen. Oder wir leiden, weil wir zu wenig nehmen. Jesus hat seine Jünger selten zurechtgewiesen, aber wenn er es tat, dann ist der Lieblingssatz aus dem Mund von Jesus: O ihr Kleingläubigen! O ihr Kleingläubigen! Wir können es auch so ausdrücken, dass er damit meint: Warum nehmt ihr so wenig von mir, obwohl ich so viel tun kann? Warum nehmt ihr so wenig? Warum vertraut ihr mir so wenig, obwohl ich so viel besitze, so viel unendliche Güte, so viel unerschöpfliche Gnade und so viel, um euch zu versorgen?
Amen.
Wären Sie lieber vollkommen gesund, sodass jede Zelle zum Bersten mit Gesundheit, Lebendigkeit und Strahlen erfüllt ist? Wären Sie lieber vollkommen gesund, haben aber nicht genug Geld? Oder wären Sie lieber ein Milliardär, der aber krank im Bett liegt? Ich weiß, dass Sie beides haben können. Aber was würden Sie wählen? Na, Gesundheit ist das größte Gut. Preis den Herrn. Ja, ich weiß, dass Gott auch unsere finanziellen Bedürfnisse erfüllen kann. Ich frage nur, was Ihnen wichtiger wäre. Ich finde, abgesehen von der Erlösung ist Gesundheit das größte Geschenk, das Sie und ich haben können, nicht wahr? Und deswegen ist es nur richtig, wenn wir die Bibel studieren, um herauszufinden, wie Gott heilt und Gesundheit schenkt. Denn Gott möchte vor allem anderen, dass sie gesund sind. Dafür hat er sie geschaffen. Er hat sie dafür geschaffen, für immer zu leben. Er hat sie dafür geschaffen, jung zu bleiben. Gott will nicht, dass der Mensch altert und verfällt und stirbt. Das war nicht Gottes Plan. Wir werden also in der Bibel nach Gottes ursprünglichen Plan suchen und selbst sehen, wie Gott für uns sorgt. Der Herr hat heute Morgen mit mir über diese Predigt gesprochen und zu mir gesagt, sag den Leuten Folgendes. Sag ihnen, dass sie nicht aus Aberglauben am Abendmahl teilnehmen sollen, weil sie sehen, dass bei manchen Wunder geschehen. Denn manche Leute wissen nicht, was in der Bibel über das Abendmahl steht. Ihr Glaube basiert nicht auf der Schrift. Und wenn sie von Wundern hören, werden sie abergläubisch. Sag ihnen, dass sie nicht aus Aberglauben am Abendmahl teilnehmen sollen. Und als zweites sagte er, sag ihnen, dass sie es nicht ausprobieren sollen. Sag ihnen nicht, dass es ja nicht schadet, es einmal auszuprobieren. Schließlich hat es bei dieser Person auch funktioniert. Das probiere ich auch mal. Holen wir das Brot und den Wein und feiern wir das Abendmahl. Es schadet ja nicht, es einmal auszuprobieren. Sagen Sie so etwas nie in Gottes Gegenwart. Gott möchte nicht, dass Sie es ausprobieren. Er möchte, dass Sie vertrauen. Gott sagt, ich möchte, dass meine Leute aus Glauben am Abendmahl teilnehmen. Ich glaube also, dass es an der Zeit ist, dass ich Sie noch einmal daran erinnere, worum es beim Abendmahl geht. Denn dann wird in Ihrem Herz echter Glaube wachsen und Sie werden das Beste des Lebens und der Gesundheit bekommen, das Gott für Sie bereithält. Möchten Sie das? Gut, preis den Herrn. Dann steigen wir in das Wort ein. Wir Pastoren treffen uns einmal pro Woche am Strand oder irgendwo anders außerhalb der Gemeinde, außerhalb des Büros, um Zeit miteinander zu verbringen, miteinander zu reden und Gemeinschaft zu pflegen. Letzte Woche erzählte ich bei einem solchen Treffen von den neuen Offenbarungen über das Abendmahl, die Gott mir geschenkt hat, und von ein paar großartigen Wundern, die ich miterlebt habe. Und dann sagte Pastor Lawrence etwas sehr Interessantes. Gott gebraucht Pastor Lawrence besonders im Krankenhausdienst. Aus irgendeinem Grund geht er gern in Krankenhäuser. Ihm gefällt das anscheinend. Wenn jemand im Krankenhaus liegt, sagt er, oh, darf ich hingehen? Und er geht hin, selbst wenn wir eine Veranstaltung haben. Erst letzte Woche kam er viel zu spät zu einer Veranstaltung. Wir fragten ihn, wo warst du? Und er sagte, ich war bei jemandem im Krankenhaus und habe für ihn gebetet. Er liebt es einfach. Aber letzte Woche, als wir über das Abendmahl diskutiert haben, sagte er zu mir, Pastor, das ist interessant. Es ist mir schon mehrmals passiert, dass ich im Krankenhaus für Leute gebetet habe und wenn ich sie gefragt habe, ob sie das Abendmahl gefeiert haben, sagten sie, nein. Ich habe ihn gestern angerufen und noch einmal nachgefragt. Du hast mir doch letzte Woche davon erzählt. Sind das Leute aus unserer Gemeinde oder sind sie von woanders? Nein, aus unserer Gemeinde. Ich bin also wirklich erstaunt, dass es in unserer Gemeinde Leute gibt, die nicht das Abendmahl feiern, wenn sie krank sind. Und dann redete der Herr zu mir und sagte, das liegt daran, dass sie es nicht im Glauben feiern. Für sie ist es die ganze Zeit nur ein Ritual. Ja, es kann ein Ritual werden. Alles, was man nicht aus Glauben tut, wird zum Ritual. Und deswegen will ich Ihnen heute ein paar neue Erkenntnisse über das Abendmahl zeigen, die Sie sicher segnen werden. Sind Sie bereit? Als Jesus auf dieser Erde lebte, bewirkten die meisten seiner Wunder eine körperliche Heilung. Wenn das nicht Gottes Wille ist, dann verraten Sie mir, was ist es dann? Denn Jesus sagt, wer mich sieht, der sieht den Vater. Und Jesus ist der gleiche gestern, heute und in Ewigkeit. Amen. Preis den Herrn. Wir werden nie erleben, dass Jesus ein Prachtexemplar von Mensch anschaut und sagt, komm her, du bist zu gesund. Hier hast du ein bisschen Aussatz. Steht so etwas in der Bibel? Nein. Gott schickt also nicht Krankheit und Leiden. Und er nimmt auch nicht das Brot und die Fische des Jungen und sagt, was ich jetzt tue, versteht ihr nicht, aber eines Tages werdet ihr es verstehen und isst alles selbst auf. Amen? Nein. Er wird immer alles vermehren, was wir ihm geben. Wir geben ihm einen Samen und er gibt uns ein ganzes Feld voll zurück. Immer. Amen? Amen. Gott sagt, sät den Samen. Er sagt nirgends, sät eine Ernte. Er schenkt uns die Ernte. Gott ist immer größer als wir. Gottes Geschenke sind größer als ihre. Sie können Gott nie mehr geben als er ihnen. Gott möchte also mehr, dass sie gesund sind als sie selbst. Deswegen hat jeder Mensch, ganz gleich, ob er gläubig ist oder nicht, den Wunsch, gesund zu sein. Selbst die Christen, die verwirrt sind und Dinge sagen wie, Gott hat mir diese Krankheit geschickt, um mir eine Lektion zu erteilen. Es ist Gottes Wille, dass ich diese Krankheit habe. Gehen zum Arzt oder ins Krankenhaus. Man könnte sie fragen, aber du sagst doch, dass es Gottes Wille ist, dass du diese Krankheit hast. Warum versuchst du dann, dich über Gottes Willen hinwegzusetzen? Es ergibt also keinen Sinn, denn sie folgen ihrem innersten Wunsch. Und Gott hat uns den Wunsch gegeben, gesund zu sein. Wissen Sie, warum wir uns nicht wundern sollten, wenn die Welt schwach und krank ist und vorzeitig stirbt? Weil die Welt unter den Folgen der Sünde steht. Und diese Folge ist der leibliche Tod. Er zeigt sich zuerst in chronischer Erschöpfung, dann in Krankheiten und dann in vorzeitigem Tod. Es ist also kein Wunder, dass die gefallene Menschheit seit der Zeit Adams in der Welt Krankheit, Verfall und sogar vorzeitiges Altern erlebt. Menschen sterben vor ihrer Zeit. Aber all das ist nicht erstaunlich, denn die ganze Welt steht unter der Verdammung, bis sie den Ausweg annehmen, und das ist Jesus Christus. Preist den Herrn! Gott sandte Jesus als letzten Adam, als letzten Vertreter der Menschheit. Wenn Sie Jesus Christus annehmen, lassen Sie den ersten Menschen, den ersten Adam und alles, was durch ihn kam, hinter sich und nehmen einen anderen Adam an. Sein Name ist Jesus Christus. Gott sagt in 1. Korinther 11, dass er nicht will, dass wir mit der Welt verdammt werden. Der Zusammenhang ist dieser. In 1. Korinther 11 geht es um das Abendmahl, um Brot und Wein und wie wir daran teilnehmen sollen, damit wir nicht mit der Welt verdammt werden. Verstehen Sie diesen Satz nicht falsch. Manche denken, verdammt sein bedeutet, immer in die Hölle zu kommen. In diesem Zusammenhang steht aber nicht, dass wir in die Hölle kommen, wenn wir auf unwürdige Weise am Abendmahl teilnehmen. Nein, es geht in diesem Zusammenhang um Gesundheit. Es steht da, dass Gott möchte, dass wir einen Nutzen aus dem Abendmahl ziehen, sodass wir nicht unter der Verdammung der Welt leiden müssen. Was ist in diesem Zusammenhang die Verdammung der Welt? Schwachheit, Krankheit und vorzeitiger Tod, okay? Verstehen Sie? Wir wissen, dass die Welt seit Adams Sündenfall unter dieser Verdammung steht, nicht wahr? Und Jesus kam, um sie für alle aufzuheben, die an ihn glauben und das annehmen. Aber sie müssen es annehmen. Und daher ist es sehr erstaunlich, dass der Apostel Paulus diese Worte in 1. Korinther 11 durch den Heiligen Geist schrieb. Er war verwundert und erschrocken, als er sah, dass so viele in der Gemeinde schwach und krank waren und vor ihrer Zeit starben. Und er erklärte ihnen den Grund dafür. Amen. Lesen wir 1. Korinther 11. Denn wer unwürdig isst und trinkt, der isst und trinkt sich selbst ein Gericht, weil er den Leib des Herrn nicht unterscheidet. Deshalb sind unter euch viele Schwache und Kranke, und eine beträchtliche Zahl sind entschlafen. Okay, schauen wir zuerst ganz genau hin. Was sagt Paulus über das Essen und Trinken beim Abendmahl? Hören Sie gut zu. Denken Sie nicht, dass Sie nicht am Abendmahl teilnehmen dürfen, wenn Sie gesündigt haben, und dass Sie nicht zur Tischgemeinschaft des Herrn kommen dürfen, wenn Sie unwürdig sind. Das sagt Gott nicht. Jesus ist für unwürdige Menschen gestorben. Als Jesus starb, gab es keine einzige Kreatur, die würdig gewesen wäre. Aber wenn wir Jesus annehmen, macht er uns würdig, nicht wahr? Es geht also nicht um Ihre Person. Wer unwürdig isst und trinkt, hier geht es um die Art und Weise, nicht um den Menschen. Es geht um die Art und Weise. Es geht um das Tun, nicht um den Täter. Haben Sie das verstanden? Und er schreibt, wegen der Art und Weise, wie ihr daran teilnehmt, habt ihr keinen Nutzen von dem, das euch eigentlich nutzen sollte. Deswegen sterbt ihr vorzeitig wie die Fliegen. Deswegen seid ihr krank und schwach. Amen. Aber das ist nicht Gottes Wille. Denken Sie auch nicht so, wie es in vielen Gemeinden üblich ist. Zum Beispiel auch in der, aus der ich kam. Dort dachte man, dass man krank wird, wenn man gesündigt hat und dann am Abendmahl teilnimmt. Mit anderen Worten, ich bin gesund und alles ist in Ordnung, bis ich am Abendmahl teilnehme. Und wenn ich gesündigt habe und unwürdig bin, dann werde ich krank. Das ist nicht das richtige Bild. Das richtige Bild ist, alle auf dieser Welt sind krank. Ihre Zellen sterben. Ihr Gesicht wird faltig. Sie werden vergesslich. Ihre Haare werden grau. Alles Natürliche auf dieser Welt geht den Bach runter. Verstehen Sie? Aber Gott hat uns das Abendmahl als einen Ausweg gegeben. Es ist nicht so, dass alles in Ordnung wäre, bis wir das Abendmahl nehmen. Und wenn wir gesündigt haben, dann passiert uns etwas Schlimmes. Das ist einer der größten Fehler, der in den Gemeinden gepredigt wird. Und er bringt Menschen dazu, das Abendmahl zu meiden, das doch eigentlich ein Segen ist. Wissen Sie, was in meiner ehemaligen Gemeinde passierte, als das Abendmahl gefeiert wurde? Ich nahm nicht daran teil. Warum? Weil es besser ist, nicht teilzunehmen, als es zu nehmen und zu sterben. Ich bin doch kein Dummkopf. Da lasse ich es doch lieber vorbeigehen. Ich dachte, ich werde krank, wenn ich das Abendmahl nehme, obwohl ich gesündigt habe. Aber die Wahrheit ist, dass unsere Körper sowieso verfallen und altern. Und Gott hat uns einen Ausweg aus all dem geschenkt. Finden wir heraus, welche Geheimnisse Gott für uns bereithält. Es ist so schön, dass Gott sagt, weil er den Leib des Herrn nicht unterscheidet. Das war ihr Hauptproblem. Das Abendmahl auf unwürdige Weise zu nehmen, heißt, nicht den Leib des Herrn zu unterscheiden. Darauf kommen wir noch zurück. Deshalb, aus diesem einen Grund, nicht aus mehreren Gründen, deshalb, aus diesem einen Grund, sind Sie nicht auch froh, dass es vor Gott nur einen Grund gibt, warum Christen schwach und krank sind und vorzeitig sterben? Es gibt nur einen Grund, nur einen einzigen. Nur einen, einen einzigen. Man hätte eigentlich erwartet, dass die Leute aufspringen würden und sagen, nur einen, den müssen wir ausmerzen, oder? Paulus schreibt nicht unter anderem weil, sondern deshalb. Und weshalb? Gehen wir zurück. Weil er den Leib des Herrn nicht unterscheidet. Das macht die unwürdige Weise aus. Und es geht auch nicht um das Blut, es geht um das Brot. Mit anderen Worten, wenn sie das Brot aßen, unterschieden sie nicht, wofür der Leib gegeben wurde. Sehen Sie das Problem? Was heißt also, unwürdig teilzunehmen? Den Leib des Herrn nicht zu unterscheiden. Deshalb, weil sie nicht den Leib des Herrn unterscheiden, sind unter euch viele Schwache und Kranke und eine beträchtliche Zahl sind entschlafen. Mit anderen Worten, so sollte es in der Gemeinde nicht sein. Und was heißt es, den Leib nicht zu unterscheiden? Schauen wir uns das genauer an. Das Neue Testament wurde übrigens auf Griechisch verfasst, das Alte Testament auf Hebräisch. Und Griechisch ist die ausdrucksstärkste Sprache, die es gibt, auch heute noch. Im Griechischen heißt das Wort für den Leib unterscheiden Diakrinos oder Diakrinon. Einen Unterschied machen. Sagen Sie, einen Unterschied machen. Auf Griechisch Diakrinon. Und was heißt nicht unterscheiden? Keinen Unterschied für den Leib des Herrn machen. Wissen Sie, was in den meisten Gemeinden passiert, wenn Sie Brot und Wein nehmen? Sie nehmen beides als Zeichen für die Vergebung der Sünden. Sie machen keinen Unterschied, wofür der Leib gebrochen und wofür das Blut vergossen wurde. Sie unterscheiden es nicht. Und das Problem ist, dass man weder den Leib unterscheidet noch das Blut. Wussten Sie, dass in vielen Gemeinden zwar geglaubt wird, dass der Kelch, das Blut, für die Vergebung der Sünden steht, aber sie unterscheiden nicht, wofür das Brot da ist? Vor kurzem habe ich zu Gott gesagt, Herr, es wäre viel einfacher. Ich weiß, dass man nicht so mit Gott redet, aber ich sagte, Herr, es wäre so viel einfacher, wenn Jesus das in den drei Evangelien, wo detailliert vom letzten Abendmahl berichtet wird, genauer gesagt hätte. Denn nachdem Jesus gedankt und das Brot gebrochen hatte, gab er es seinen Jüngern und sagte, nehmt, esst, das ist mein Leib, der für euch gebrochen wird. Dabei beließ er es. Dann nahm er den Kelch und sagte, nehmt, esst und trinkt. Dieser Kelch ist der neue Bund, im Gegensatz zum alten Bund, in meinem Blut, das für die Vergebung der Sünden vergossen wird. Beim Kelch erklärte er also, dass er für die Vergebung der Sünden da ist. Aber beim Brot erklärte er es nicht. Er sagte nur, es wird für euch gebrochen. Also sagte ich dem Herrn meine unbedeutende Meinung. Ich sagte, Herr, es wäre doch viel einfacher, wenn du gesagt hättest, das Brot ist mein Leib, der für euch gebrochen wird, damit ihr geheilt werdet. Warum hast du das nicht gesagt, Herr? Es wäre so viel einfacher. Und der Herr antwortete mir, weil ich möchte, dass meine Leute in meinem Wort forschen. Diejenigen, die den meisten Hunger haben, werden am meisten gesegnet. Ist das Gottes Art? Ja. Ich will Ihnen etwas sagen. Sie wissen, dass Jesus in Gleichnissen sprach. Wissen Sie warum? Am Anfang sprach Jesus nicht in Gleichnissen. Erst als die Juden ihn als Messias ablehnten, sprach er schließlich in Gleichnissen. Er sprach in Gleichnissen, um die wunderbaren Wahrheiten vor denen zu verbergen, denen es gleichgültig ist und die keinen Hunger danach haben. Aber den anderen wird er diese Wahrheiten enthüllen. Und da sagen einige Motivationsprediger, selbst Jesus hat in Gleichnissen gesprochen, um zu veranschaulichen, was er sagen wollte. Falsch. Jesus sprach in Gleichnissen, um die wunderbaren Wahrheiten vor denen zu verstecken, die keinen Hunger danach haben. Deswegen kamen die Jünger zu ihm, nachdem er ein Gleichnis erzählt hatte, und sagten, bitte erkläre uns das Gleichnis. Und dann sagte Jesus, euch ist es gegeben, die Geheimnisse des Himmelreiches zu verstehen. Ich sage es in den behutsamen Worten von Jesus. Werft eure Perlen nicht vor die Säue. Das sind die Worte von Jesus in der Bergpredigt. Mit anderen Worten, gebt das Wertvolle nicht den Menschen, die es nicht zu schätzen wissen. Amen. Sehr gut, Pastor Prince. Halleluja.
Amen.
Amen. Jesus versteckte also die wunderbaren Wahrheiten vor den Leuten, denen sie gleichgültig sind und die keinen Hunger danach haben. Ich hätte ihm ja geraten, es so zu sagen, wie es ist. Aber er möchte den Segen der Gesundheit und Heilung denen schenken, die danach hungern. Denen, die bereit sind, die Bibel zu studieren. Denen, die in der Bibel nach ihm suchen. Sind sie nicht froh, das zu hören? Nur weil jemand am Abendmahl teilnimmt, bedeutet das also nicht, dass er Wunder erlebt. Aber ich werde Ihnen zeigen, wie Sie Wunder erleben, denn das ist Gottes Wille für Sie. Bekomme ich ein lautes Amen, Freunde?
Amen.
Zunächst einmal muss uns klar sein, dass Jesus am Kreuz unsere Krankheiten getragen hat. Wir wissen, dass er unsere Sünde getragen hat. Das ist allen klar. Aber er hat mit seinem Opfer auch für unsere Heilung gesorgt. Schauen wir hierher. In Jesaja 53, Vers 4 steht, fürwahr, er hat unsere Krankheit getragen und unsere Schmerzen auf sich geladen. Lassen Sie mich Ihnen etwas sagen. Der übersetzte Text ist nicht vom Heiligen Geist inspiriert, nur der originale griechische Text. Daraus sind all die verschiedenen Versionen entstanden, wie die chinesische Übersetzung, die tamilische, die holländische und die norwegische Bibel und so weiter. All diese Versionen und Übersetzungen sind nicht vom Heiligen Geist inspiriert. Die Bibel in der Originalsprache aber schon. Der hebräische Text im Alten und der griechische Text im Neuen Testament sind vom Heiligen Geist inspiriert. Und jedes Wort ist von Gott eingegeben worden, unsere Übersetzungen nicht. Man muss also manchmal wissen, was da im Original steht. Hier heißt es zum Beispiel im Original, fürwahr, er hat unsere, das ist Altes Testament. Und im Hebräischen steht hier Koli. Wenn Sie heute einen jüdischen oder israelischen Freund fragen, der Hebräisch spricht, was Koli heißt, dann wird er sagen Krankheiten. Er trug unsere Krankheiten und unsere Schmerzen.
Amen. And carried our sorrow.
Makov. Was heißt Makov auf Hebräisch? Schmerzen.
Amen.
Manchmal wird das hier falsch übersetzt. Aber es ist wichtig, dass sich die Übersetzung am Originaltext orientiert. Ich möchte Ihnen nicht vorschreiben, welche Bibel Sie verwenden sollen. Nehmen Sie die, die Sie wollen. Ich bin sicher, wenn Sie ein hungriges Herz haben und den Heiligen Geist bitten, Sie zu lehren, dann werden Sie in Ihrer stillen Zeit in nur wenigen Versen sehr viel geistliche Nahrung finden. Aber Sie kommen noch zum Gottesdienst, um Ihrem von Gott eingesetzten und begabten Pastor oder einem anderen Prediger zuzuhören und den ganzen Rat Gottes zu erfahren. Nicht böse sein. Ich weiß, dass einige von Ihnen diese Übersetzung besonders lieben und andere jene. Die einen mögen eher schriftgetreue Übersetzungen, die anderen lesen lieber eine moderne Fassung. Es kommt nicht darauf an, welche Version Sie benutzen, sondern dass Sie sie verstehen. Aber vergessen Sie nicht, dass nur der Originaltext vom Heiligen Geist inspiriert ist.
Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, dass diese Predigt dich gesegnet hat. Weitere Inhalte von Joseph Prince findest du auf unserer Website neocreationtv.org/de. Wir wünschen dir Gottes Segen und Gunst und beten, dass du seine Liebe erfährst.